Deutschlandfunk Hörspiel.
Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel, eurem Hörspiel-Podcast, wie immer mit Hanna und Max. Guten Tag.
Hallo und frohes neues Jahr 2023. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein fantastisches wird, weil es ist ein ungerades.
Es muss, Hanna. Es ist nicht nur, weil es ein ungerades ist, weil wir nach diesen Corona-Jahren, es muss mal besser werden.
Es ist aber nicht nur mein überbordender Optimismus, sondern ich immer das Gefühl habe, dass ungerade Jahre irgendwie besser sind. Die sind mir irgendwie sympathischer. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Okay. Deswegen, es wird astrein. So, aber jetzt erstmal heute. Wir haben Hörspieltipps für euch.
Yes.
Und wir sprechen natürlich über das Hörspiel des Monats. Welcher Art die Wärme ist es diesmal. Und gemacht hat das Erik Althorfer. Wir haben mit ihm gesprochen.
Hallo Max, hallo Hanna.
Achtung, er ist Schweizer.
Ihr könnt mich auch gerne schneller laufen lassen.
Erik, das würden wir natürlich nie machen. Was denkt ihr denn von uns, hallo?
Ich würde es schon machen.
Ja, du bist ja auch knallhart. Aber also tatsächlich bei dem Thema tut es auch ganz gut, sich Zeit zu lassen.
Das stimmt, denn bei welcher Art die Wärme ist, geht es um Migration in der Schweiz.
Genauer gesagt um die Geschichte von Gastarbeiterfamilien, also die Schweizer nennen die Saisonniers. Und ich war ehrlich gesagt fast ein bisschen geschockt, weil ich kannte die Details der Geschichte nicht.
Sie hassten uns, weil sie uns dringend brauchten und es nicht gerne zugaben.
Ihre Hauptbeschäftigung? Eine gewiefte Antwort auf die Frage zu formulieren.
Wie schafft man es, dass die Armen kommen, wenn das Land sie braucht, ohne dass es jemand merkt?
Und sie wieder verschwinden, ohne dass es jemand merkt.
Die Antwort? Die Erfindung der Ausländer.
Wir reden von der Situation Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Schweiz hat gesagt, wir brauchen Arbeitskräfte und die holen wir uns aus dem Ausland.
Was jetzt nichts Besonderes ist, das haben viele andere Länder natürlich auch gemacht, auch Deutschland zum Beispiel.
Das stimmt, ja. Aber jetzt kommt's. Diese Gastarbeiterfamilien haben Kinder gekriegt und die Schweiz hat gesagt, also ihr könnt gerne hier bleiben und arbeiten, aber eure Kinder, die haben hier kein Aufenthaltsrecht. Die müssen raus aus der Schweiz.
Das heißt im Klartext, Kinder mussten nach der Geburt das Land innerhalb von 3 Monaten verlassen. Was wirklich bedeutet, die haben die Familien zerrissen.
Ja.
Die Eltern haben ihre Neugeborenen dann zum Beispiel zu den Großeltern nach Italien bringen müssen. Oder, das gab es auch, die Familien haben ihre Kinder in der Schweiz versteckt, weil in der Schule durften die ja nicht auftauchen.
Und was das mit den Familien gemacht hat, ist unfassbar. Also mit den Eltern, na klar, denen man einfach ihre Kinder weggenommen hat. Und dann auch mit den Kindern, die ihre Eltern halt nur mal eben so kurz aus den Ferien kannten.
So, und jetzt schätzt mal, wann die Schweiz sich von dieser Praxis verabschiedet hat. Im Jahr 1991 haben die Schulen, also die Erziehungsdirektorenkonferenz, empfohlen, alle in der Schweiz lebenden Kinder in den Unterricht zu integrieren und sich von dieser Art der Diskriminierung zu verabschieden. In den 90er Jahren.
Das ist unglaublich. Gut, ab 2002 kam dann noch die Personenfreizügigkeit in der EU dazu und da gab es auch bilaterale Verträge mit der Schweiz und spätestens da war dann Schluss damit. Aber, und darum geht es halt auch in dem Hörspiel, was hat das mit mehreren Generationen von Familien gemacht? Für was für unglaubliche Traumata hat es gesorgt und wie kann eine Gesellschaft das aufarbeiten?
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es ein Hörspiel ist und kein Feature. Das ist ja ein sehr hartes Thema und es verfolgt auch ein politisches Anliegen.
Ja, ich finde das auch sehr außergewöhnlich und habe mich das auch gefragt, denn das Stück wurde ja geschrieben von 3 Betroffenen, also von 3 solchen Kindern von Gastarbeitern aus der Schweiz, die heute erwachsen sind. Und da würde man jetzt eigentlich Originalaussagen aus Interviews erwarten, wie jemand da sitzt und seine Geschichte in so ein Mikrofon erzählt, so im Doku-Style.
Die da erzählen? Das sind Paola De Martin, die ist Historikerin, dann Melinda Natia Bonni, die arbeitet als Schriftstellerin und Carmine Andreotti, der tatsächlich für das Staatssekretariat für Migration arbeitet. Der hat seine Geschichte bei einem Schreibwettbewerb erzählt und das ist eben auch genau die künstlerische Herangehensweise, über die wir da reden. Die 3 haben ihre Geschichten aufgeschrieben für sich und Schauspieler haben diese Texte dann gesprochen. Und ich finde, es ist schon so ein bisschen ein Umweg.
Und Erik, den Regisseur, haben wir genau das gefragt. Also warum die Zeitzeugen nicht direkt fragen, sondern diesen eigentlich umständlichen, anderen Ansatz wählen.
Ich habe das mal im Libanon gelernt, als ich das erste Mal mit Geflüchteten gearbeitet habe. Da hat mir mal jemand gesagt, eine Hörspielarbeit machen ist einerseits künstlerisch, aber sie ist gleichzeitig auch sehr politisch, sie ist aktivistisch, sie ist eine humanitäre Geste und schlussendlich auch natürlich noch eine psychologische Verarbeitung. Und im Gegensatz zu Features, wo O-Töne sehr frisch, authentisch aufgefangen werden, denke ich, dass der Ansatz, das schreibend, man kann sagen, zu reflektieren, aber auch die Autorenschaft als Autorität, als künstlerische Autorität zu behalten. Also das fand ich dann den richtigen Weg. So. Und ich wollte schon länger dazu eine Hörspielarbeit machen. Und wir haben mit den SchauspielerInnen meiner ersten Wahl, Katja Bürkle, André Jung und Olivia Grigolli, und mit meinem langjährigen musikalischen Partner, mit Martin Schütz, gearbeitet. Und wir haben kein Feature gemacht, sondern wir haben natürlich eben versucht, daraus auch Kunst zu machen.
Ich finde das interessant, weil wir in dem Rahmen, also auch im politischen, ich habe ja viel mit politischer Berichterstattung zu tun, immer darüber diskutieren müssen, ob man überhaupt mit Opfern so sprechen kann wie mit anderen, weil die keine in Anführungszeichen neutrale Perspektive einnehmen können und es gar nicht beurteilen können, was da passiert, weil sie biased seien etc. Diese Diskussion gibt es ja häufiger mal. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich angesichts der Emotionalität des Themas als Hörer zwischendurch da gesessen habe und eigentlich gebettelt habe, dass man mir bitte mal die emotionale Reaktion wirklich gibt, die die Person ja gehabt haben muss. Und es ist dann so kühl, ne? Das macht einen fast noch mehr fertig, weil es nicht erfüllt wird. Das fand ich eine unfassbare Reibung.
Es war für alle sehr schnell klar, dass die Stimmen, die sprechen, nicht sie sind. Sie haben geschrieben, das müssen andere sein, die dann auch diese Brechung oder eine Distanz noch einmal herstellen. So. Und natürlich auch, aber das ist auch etwas, was mich immer wieder erstaunt, jetzt auch eben, ich war jetzt gerade in Ostafrika, in Uganda und Kenia, wenn Menschen von tragischen Ereignissen oder von einer tragischen Gegenwart erzählen, das ist, glaube ich, wirklich ein psychologischer Schutzvorgang, dann sehen wir die Tränen nicht. Wir sehen sie lachen eigentlich, aber diese Tränen, die sich vielleicht bei mir als Hörer oder Hörerin einen Moment lang ereignen können oder so, aber dieses Futter, das kriegen wir von den Betroffenen nicht. Und das war mir auch ganz wichtig, ich wollte nicht, dass es kühl wird, aber ich wollte, dass die Stimmen, die sprechen, dass die auch Herrin ihrer Situation sind und sie auch bestimmen, wie viel in die Emotionen sie gehen oder wie viel Emotionen sie dann überhaupt auch zulassen. So.
Ich bin am gleichen Tag geboren, wie ich ausgewiesen wurde. Dorthin, wohin ich laut Behörden hingehöre. Meine Eltern horchten auf und gehorchten. Sie verstanden und konnten doch nicht nachvollziehen, was genau sie verstanden hatten. Sie waren gefangen und gespalten. Das erste Foto, auf dem ich und meine Mutter zusammen zu sehen sind. Da war sie zu Besuch dort unten, wie man in der Schweiz sagte, bei mir in Italien. Ich mit einer kleinen Puppe in der Hand, im Arm meiner Cousine. Diese wiederum im Schoß ihrer älteren Schwester, die eine kleine Katze streichelt. Und wir drei Menschenkinder mit Puppe und Tierchen, eng einbezogen in die körperliche Zuwendung meiner Tante, meiner Pflegemutter. Sie hält meine kleine, runde Kinderhand. Daneben sitzt verlegen die Mutter, La Mamma, wie sie in meiner Pflegefamilie genannt wurde. Also nicht meine Mutter, noch nicht, noch lange nicht. Und versucht, irgendwie in dieses faszinierende Idyll hineinzupassen. Vergeblich. Ich blicke sie nicht an, während sie sehnsüchtig nach mir schaut. Einen halben Meter neben mir und doch meilenweit entfernt. Ich war 9 Monate alt. Meine Mutter hatte mich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Mit 3 Monaten abgestillt und dann ab nach Zürich. Erzwungenermaßen. Das Gesetz verbot uns, in der Schweiz zusammen zu leben. Die Eltern, meine Eltern, brachen dann das Gesetz wenige Jahre später, weil unsere Trennung nicht auszuhalten war. In der Zwischenzeit war ich dort unten und sie hier oben.
Was für mich auch sehr wichtig war, und vielleicht merken das im Hörspiel auch, es sind Betroffene, aber, und das wird ja auch immer wieder ein Thema, gerne von außen als Opfer gesehen, aber da auch immer wieder die Selbstbehauptung und auch wirklich Widerstand ist ein ganz, ganz großes Thema, auch für die 3 Betroffenen. Und daraus aber dann auch schon fast aktivistische Statements ableiten, Sprache dekonstruieren, fremdenfeindliche Begriffe wie Fremdenpolizei, also dass es so etwas überhaupt gibt.
Überfremdung, ja.
Überfremdung oder eben auch Gastarbeiter, was überhaupt dahinter steckt, das zu dekonstruieren.
Gastarbeiter. Spezialität der deutschen Sprache, Substantive zu kopulieren. Gastarbeiter, Gast und Arbeiter, Westen und Wind, Glück und Moment.
Ich wüsste gern, welcher findige Kopf diese beiden Begriffe zusammenfügte. Gast und Arbeiter. Ein Gast wird eingeladen, verwöhnt, lässt sich bedienen.
Ein Gastarbeiter arbeitet, er darf arbeiten. Gastarbeiter Freude. Gastarbeiterglück.
Das Gastrecht, das Recht, Gastfreundschaft und Schutz in Anspruch zu nehmen.
Gastrecht des Gastarbeiters. Er darf nach einer bestimmten Zeit das Land verlassen.
Schnittmenge des Gastes und des Gastarbeiters.
Temporäre Anwesenheit.
Boah, die deutsche Sprache hat schon auch wirklich was super Brutales.
Unbarmherzig, Stegerin.
Und von diesen Glossareinträgen kann man ja eigentlich sagen, als Einschub in die persönlichen Geschichten gibt es mehrere, die wirklich in ihrer Sachlichkeit alles kurz und klein deemotionalisieren.
Ich muss aber sagen, künstlerisch gesehen kann ich das nachvollziehen, diesen Abstand wahren zu wollen und damit auch zu erreichen, dass es eben nicht so was Voyeuristisches bekommt. Ne? Also Migrantenkinder reduziert darauf, jetzt Objekte meines Mitleids zu sein. Da sitzen ja auch erwachsene Menschen, ne, die ihre eigene Geschichte erzählen. Und ich glaube, darum ist das auch musikalisch zum Beispiel so inszeniert. Da sind ja jetzt nicht irgendwie Geigen drunter gelegt, die Gefühle ziehen wollen, damit du dich mit der Geschichte jetzt so richtig traurig fühlst, sondern es ist eben bewusst anders.
Ja, also da nicht auf die Tränendrüse zu drücken, das unterstütze ich natürlich auch absolut. Aber man fühlt ja trotzdem was. Also wenn man sich über diese Geschichten Gedanken macht und sich die Schicksale reinzieht und sich dessen bewusst wird. Also überleg doch mal, das ist ja trotzdem auch gut, was zu fühlen als Zuhörer.
Das brodelt und, in mir, wenn ich das höre.
Ja, aber man arbeitet sich dann halt so ganz schön ab an dem Ding. Diese eigenwillige Musik, die du gerade angesprochen hast, die macht es einem jetzt auch nicht unbedingt leichter, dass die völlig unpathetisch und ganz geradlinig daherkommt.
Ja, das ist aber auch eine Aussage, die damit getroffen wird. Das ist ein Thema, das sich nicht einfach so weghören lässt, während du, was weiß ich, Kartoffeln schälst oder was. Du wirst Arbeit investieren müssen, wenn du das Hörspiel verstehen möchtest. Und es gibt am Ende dann auch keine einfache Lösung, damit wir uns als Konsumenten wieder gut fühlen. Also es geht nicht um uns. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass wir aus einem Hollywood-Film rausgehen und denken, Mensch, das war jetzt aber schöne 2,5 Stunden oder so. Kunst möchte hier umso mehr aufrütteln und sie muss auch nicht gefallen. Ich mache knallharte Bewegungen mit meiner Handkante nach unten, während ich das sage.
Das stimmt, um es mir noch mal klarer zu machen. Es soll mich ja auch mitnehmen, ne? Also es wird mich aufwühlen und das ist ja auch gewollt als Zuhörer. Und ich verstehe das als künstlerischen Ansatz auch total. Und ich finde das eigentlich auch mutig und auch ziemlich schlau, dass man es als Hörspiel inszeniert und nicht als Betroffenenbericht, sondern eher als Nacherzählung. Aber wenn es mich emotional mitnimmt, wenn ich das Stück mehr als eine Stunde mir angehört habe, dann muss ich ja auch irgendwo hin damit. Also als kleines persönliches Beispiel, ich habe relativ früh meinen Papa verloren und ganz oft, wenn ich dann immer nur von meiner Mama erzähle, dass ich die irgendwie besuche oder so, dann sagen immer alle, ah, und was mit deinem Papa? Weil sie erwarten, dass ich irgendwie sage, die sind getrennt oder sowas. Und wenn ich dann aber sage, der ist tot, dann ist das für mein Gegenüber der totale Schocker. Also das sehe ich dem an, dass der absolut nicht damit rechnet, dass das meine Antwort sein wird. Und dann weiß der nicht, was er machen soll. Und auch wenn es absurd ist, habe ich in dem Moment trotzdem auch ein bisschen die Verantwortung, den aufzufangen. Wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, wenn ich nicht mehr darüber weinen muss, kann ich demjenigen dann trotzdem ein bisschen Unterstützung geben. Mhm. Weißt du?
Ja, kenne ich tatsächlich ziemlich gut, weil meine Eltern auch beide schon gestorben sind. Und ich weiß, dass der Satz, der die anderen dann immer so ein bisschen entlässt aus diesem Gefühl, in dem sie dann da auch hängen, ist, dass die beiden schon ein bisschen länger nicht mehr leben. Dann ist es für die anderen auch meist okay dann. Ja, aber ich weiß, was du meinst, wenn es dann darum geht, wie gehen wir da gefühlsmäßig jetzt mit um. Ist bei uns beiden natürlich auch die Frage, wer von uns beiden fängt jetzt wen auf? Hör mal.
Es gibt nur die Möglichkeit, vielleicht einen Kuchen zu essen nach dem Podcast.
Nach dem Podcast, ja, das machen wir. Um aber nochmal zurück zum Hörspiel zu kommen, was man der Sache, glaube ich, nicht absprechen kann, ist, es nimmt das Thema sehr ernst, ne? Auch auf politischer Ebene, weil es eben Bewusstsein schaffen will. Und da geht es natürlich um eine Aktivierung. Ne? Mag jetzt nicht darum gehen, dich emotional so zu packen und dich dann wieder loszulassen und dann gehst du da raus und du hast die Geschichte mitgenommen und hast halt eine krasse Geschichte gehört, sondern du sollst aktiviert werden.
Meine Gedanken vor allem ja auch darum, ne? Nicht nur meine Gefühle. Ich glaube, deswegen versucht es ja auch, diese emotionale Ebene so ein bisschen rauszulassen. Wie wichtig das ist, das merkt man ja auch daran, dass zwei von den drei Autorinnen zusätzlich noch einen Verein gegründet haben. Der Verein heißt Tesoro und der setzt sich für die Aufarbeitung des Themas in der Schweiz sehr extrem ein. Und das ist natürlich ein Fass, was die Schweiz jetzt eigentlich nicht so gerne aufmachen möchte. Und das ist eine Erklärung dafür, dass das Hörspiel im Ton natürlich auch ein bisschen schärfer sein muss. Das verstehe ich, dass Erik da die Diskussion mit vorantreiben wollte.
Die Art und Weise, wie seit 50, 60 Jahren, wenn überhaupt, darüber gesprochen wurde, hat überhaupt nichts gebracht. Und es gibt dann irgendwie kleine Empörungswellen und kleine kathartische Reaktionen, aber das bringt eigentlich überhaupt nichts. Und sie sind jetzt wirklich daran da und wir haben das jetzt auch im Hörspiel versucht, eine andere Sprache und aber auch eine andere Perspektive und auch eine andere Deutungsmacht über die eigene Geschichte eigentlich daherzustellen. So. Und es gibt eine Ausstellung in Biel, die Wir Saisonniers heißt. Die läuft jetzt, glaube ich, ab Mitte Dezember. Und wir werden dort auch Mitte Januar das Hörspiel präsentieren. Aber die Arbeit, die der Verein jetzt macht seit einem Jahr, das schlägt medial sehr, sehr hohe Wellen. Und da gibt es, also die können eigentlich die Presseanfragen gar nicht bewältigen. Und es gibt da aber immer wieder auch sehr gute Artikel entstehen da. Und wenn dann in großen Schweizer Tageszeitungen, jetzt eben die Neue Zürcher Zeitung ist ja eine große Zeitung, die kennt ihr in Deutschland ja auch, wenn dann Artikel erscheinen, die auch gewisse Dinge belegen, das wirft dann schon Wellen so. Andererseits, wenn man dann die Kommentare liest online, die sind dann schon auch knüppelhart. Also das muss man dann irgendwann aufhören, diese Kommentare zu lesen, weil das ist purer Rassismus. Also das ist wirklich ganz schlimm. Also auf zwei, drei solidarische Stimmen oder zwei, drei Reaktionen auch von Betroffenen gibt es 20 hämische fremdenfeindliche Kommentare, die wirklich sehr bitter sind. Da muss man sich wirklich auch davor schützen.
Ganz ehrlich, ich halte so Kommentarspalten ja schon nicht aus, wenn ich nicht mal betroffen bin. Furchtbar. Aber klar, man denkt, es bringt nichts, ne, indem ich das jetzt erzähle. Ich setze mich einfach nur diesem Hass aus. Aber man übersieht dann auch leicht, wie wichtig das ist, die eigene Geschichte zu erzählen, weil man weiß halt nie, wem sie was bringt.
Der Weg zum Thema ist ein sehr langsamer. Es gibt einen Vergleich, von dem ich letztens gerade zum ersten Mal gehört habe, dass man eigentlich sich vorstellen muss, als wäre man Tiefseetaucherin und würde dann wirklich mit Druckausgleich ganz langsam erst an die Oberfläche. Also ein plötzliches Auftauchen ist für Tiefseetaucher tödlich und für Betroffene auch, geht es wirklich auch um das Tempo, wie schnell man überhaupt zur eigenen Sprache oder zur eigenen Auseinandersetzung findet. So. Sie machen es zum Teil für ihre Eltern, für sich selber, aber auch für die Zukunft und für andere Betroffene in anderen Kontexten. Und sie sagen, wir sind jetzt so weit, wir haben jetzt die Stimme und wir möchten sie jetzt auch nutzen. So. Und es geht wirklich darum, dass wir jetzt auch stark eigentlich daraus gehen und nicht in einer tränendrückenden Betroffenheit dann noch einmal enden. So, genau. Also wenn Leute mir sagen, dein Hörspiel hat mich berührt, dann finde ich das immer sehr schwierig. So.
Ich sag's trotzdem, Erik.
Magst du das? Ja, Anwesende immer ausgeschlossen.
Okay, gut.
Also berührt ist gut, aber dass der Kopf auch noch da ist und dass es vielleicht dann wirklich auch dann, wie Susan Sonntag sagt, dann vielleicht sogar auch noch in Handeln umschlägt, das wäre eigentlich ganz gut so.
Vielen Dank, Erik Althofer, Regisseur und Macher des Hörspiels Welcher Art die Wärme ist.
Danke euch. Tschüss. Tschüss.
Das Hörspiel wurde produziert beim Bayerischen Rundfunk und da kann man das finden.
Oder in der DLF-Audiothek, da ist es auch für den Fall, dass ihr es noch nicht gehört habt. So, Stegerin, aber jetzt kommen wir tatsächlich noch zu einer Premiere hier bei Hauptsache Hörspiel. Mhm. Wir haben, jetzt möchtest du es sagen?
Ja, Trommelfibbel, eine E-Mail-Adresse.
Yes!
Wir sind, sagen wir, 20. Jahrhundert angekommen.
Wir sind so connected. Wir sind so connected.
Das heißt, man kann uns jetzt also auch erreichen. Man kann uns schreiben, man kann mit uns plaudern. Was war eure Meinung zu dem Hörspiel zum Beispiel? Oder habt ihr noch andere Tipps, die wir unbedingt hören müssen? Wenn ihr was auf der Seele habt,
dann schreibt uns eine Mail an hauptsachehörspiel@deutschlandradio.de. Und wichtig, Hörspiel mit OE, also Hauptsache hoerspiel@deutschlandradio.de.
Wir wollen es euch ja auch nicht zu leicht machen.
Also ein bisschen reinarbeiten muss man sich schon. Hörspielherzen mit OE gehen raus an alle Hörspielfans. Hanna.
Oh, warte mal, das klang jetzt aber so nach Verabschiedung.
Ich wollte gar nicht, ich wollte, nein.
Ja, aber klang aber so. Aber deswegen muss ich jetzt sagen, es ist keine, denn ihr hört uns ja hier gerade jetzt in der Podcast-Version und das bedeutet, dass wir jetzt wohl noch einen Hörspieltipp für euch haben.
Haben wir aber gar nicht. Und da kann ich tatsächlich Kontra geben, weil Hanna geht ja, ich bin ein bisschen empört, Hanna geht fremd. Ich muss es so sagen.
Ja, naja, man hat ja jetzt gerade auch schon gemerkt, ich finde Feature auch ganz cool.
Du bist eine nicht zu rettende Abtrünnige, um das mal in einen Satz.
Ich habe einfach jetzt mal heute eine Feature-Serie mitgebracht.
Freche ist eine Frechheit.
Und die ist jetzt zwar nicht mehr super brandneu, aber es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsstücke. Kann ich so sagen. Aus dem letzten Jahr, muss man jetzt sagen.
Okay.
Es ist auch ein Betroffenenbericht, deshalb ist es mir auch eingefallen. Und es liegen auch keine Geigen drunter.
Was ist es denn? Sag doch mal.
Sei nicht so ungeduldig. Also dir das Thema erarbeiten, das ist doch einfach irgendwie dein Ding sonst.
Ja.
Es heißt Himmelfahrtskommando und es geht um das Olympia-Attentat 1972 in München.
Mhm. Okay, spannend.
Ja, und der Papa der Autorin war als junger Mann einer der Polizisten, die im Dienst waren. Und es ist fantastisch erzählt. Also man erfährt auf der einen Seite Dinge über diese Olympischen Spiele und die Hintergründe der Zeit. Und gleichzeitig ist es aber auch mega persönlich. Also 1A-Hörtipp von mir für euch.
Himmelfahrtskommando von Patricia Schlosser ist eine Feature-Serie und erhältlich natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Wir hören uns nächsten Monat.
Dann übrigens mit dem Hörspiel Faust habe ich nie gelesen. Haut rein.